Watanabe.
Guten Abend miteinander.
Guten Abend.
Wir beginnen mit einem Lied. Dazu frage ich, wer singt eins? Wer hat einen Vorschlag?
Ich kann mein Mikrofon nicht abstellen.
Schon passiert, Annemarie.
Lied 142. 142.
Erkleid mich deiner Gnade bei uns, Jesu Christ, dass uns ein Volk mit Schade des bösen Feindes ist. O gleich mit deinem Worte bei uns in dieser Zeit, dass uns in diesem Worte sei Trost und Heil bereit. Ja, bleib mit deiner Klarheit, bei uns, du Lebenslicht, erleucht uns mit der Wahrheit, damit wir irren nicht. Ach, bleib mit deiner Treue bei uns, du Herr und Gott. Beständigkeit verleihe, hilf uns aus aller Not.
Ja, Jesus. Und wir danken dir, dass wir deiner Treue sicher sein können. Du bist der Treue und Wahrhaftige. Und wir danken dir, dass wir dir entgegengehen dürfen durch diese Zeit und dass du uns in aller Not auf deine Art und Weise wunderbar begegnest. Und dafür danken wir dir. Und danken dir auch, dass wir jetzt wieder zusammen sein dürfen, um füreinander zu beten, zu dir, vor dem Thron der Gnade, und dass wir immer wieder rechtzeitige Hilfe erfahren durch dich. Amen.
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 Jesus.
Amen.
Amen.
Thank you. Dann fahren wir weiter in der Apostelgeschichte, Kapitel 16. Wir sind gekommen bis zu Vers 13 oder vor Vers 13. Wenn doch bitte Martin den nächsten Abschnitt liest und Andi seine Zusammenfassung. Dankeschön.
Apostelgeschichte 16, Vers 13. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage. Und am Tage des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einem Fluss, wo es gebräuchlich war, das Gebet zu verrichten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Weibern, die zusammengekommen waren, und ein gewisses Weib mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, welche Gott anbetete, hörte zu, deren Herz der Herr auftat, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte: Wenn ihr urteilet, dass ich dem Herrn treu sei, so kehret in mein Haus ein und bleibet. Und sie nötigte uns. Es geschah aber, als wir zum Gebet gingen, dass uns eine gewisse Magd begegnete, die einen Wahrsagergeist hatte, welche ihren Herren vielen Gewinn brachte durch Wahrsagen. Diese folgte dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber, tief betrübt, wandte sich um und sprach zu dem Geiste: Ich gebiete dir in dem Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, welche Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die uns nicht erlaubt sind anzunehmen noch auszuüben, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zugleich wider sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen, sie mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße in den Stock. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott, und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und alsbald öffneten sich alle Türen und alle Bande wurden gelöst. Mal bis hierher.
Ja, es folgen nun einige Punkte zum letzten Mal. Wegen der Ereignisse und Fragen, welche durch die Christen mit jüdischem Hintergrund ausgelöst wurden, entstand an vielen Orten Nöte. Deshalb wurde diese Orte noch einmal besucht und das Evangelium verkündet. Zwar lesen wir von Petrus, Barnabas und Markus in der Apostelgeschichte nichts mehr, Doch heißt das nicht, dass sie sie nicht mehr getroffen hätten. Markus wurde sogar sehr nützlich. Jeder Mensch hat seinen individuellen Charakter und Gott kann auch jeden Charakter einsetzen. Markus zum Beispiel musste auch noch vieles lernen und seinetwegen wurde das ganze Unternehmen aufgehalten. Doch bewirkte die Aufteilung in zwei Gruppen auch etwas Positives, nämlich einen doppelten Missionseinsatz. Wir alle haben unsere eigene Geschichte und eigenen Lehrstellen. Wenn wir uns trennen, so bleiben auch wir füreinander immer Geschwister. Silas und Paulus, die unter den Nationen aufgewachsen sind, fanden schnell Anschluss und hatten den besseren Umgang mit denen aus den Nationen als die Brüder aus Jerusalem, die ein Leben lang unter sich waren. Timotheus ließ sich beschneiden, um auch die Juden zu missionieren. Für ihn hatte damit die Beschneidung eine andere Bedeutung, da sie einem anderen Zweck diente als bei den Juden. Warum sollte Paulus nicht nach Asien, das ist eine römische Provinz, gehen? Weil in Philippi die Zeit reif war. Wir sehen, dass die griechische Sprache weit verbreitet war. Bereits im Buch Daniel können wir sehen, wie Gott alles über mehrere Jahrhunderte und Königreiche hinweg plante, so dass sich das Evangelium innerhalb einer Generation über ein sehr großes Gebiet verbreiten konnte. Dem aufmerksamen Leser fällt auf, dass Lukas plötzlich zum Reisebegleiter von Paulus wird. Das macht er allein über die Personalpronomen. Vergleiche zum Beispiel sie in Apostelgeschichte 16, Vers 8 mit dem wir in Apostelgeschichte 16, Vers 10. Das war schon von mir und vielleicht hat noch jemand weitere Punkte oder auch Korrekturen.
Nachdem was Andi vorgelesen hat, sollte es ja ganz einfach sein, zu wissen, aus welcher Stadt, zumindest zu dem Zeitpunkt, der Lukas war. War jetzt eine Frage.
Ja, also ich versuche mal, also die Frage war ja ernst gemeint, dass man sie versuchen sollte zu beantworten. In Vers 8 ist ja, als sie aber an Mission vorüberzogen waren, gingen sie nach Troas. Also da ist ja noch das Personalpronomen sie, das ja den Lukas noch ausschloss, also nicht in Troas. Und dann später in Vers 10, da lesen wir ja eben vom Gesicht. Und da steht das wir ja dort, oder? Als er aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir alsbald nach Mazedonien abzureisen. Also das musste noch auf der Seite, wo Troas war, gewesen sein, weil sie ja zusammen die Überfahrt machten.
Ich meine, Vers 11 sagt ja ganz simpel, wir fuhren nun von Troas ab. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass der von Troas war, aber er war zu diesem Zeitpunkt dort, als er dem Paulus begegnet ist. Das wäre jetzt meine Schlussfolgerung.
Vielleicht war ja der Lukas auch ein Reisender und sie trafen sich am gleichen Hafen.
Aus dem Grund habe ich es auch sehr vorsichtig formuliert. Es ist jetzt auch nicht so wichtig, aber ich wollte nur einfach nochmal, dass man das sich bewusst macht. Du hast es ja schon angedeutet mit dem Wir und mit dem Sie, dass man schon durchaus erkennen kann, wie die Stationen waren und dass sie sich eben da getroffen hatten.
Wir sind jetzt also in Griechenland, im heutigen Griechenland. Wir haben hier Troas, Philippi. Troas ist natürlich in der Weltgeschichte gerade bei den Ausgrabungen extrem bekannt. Gibt es auch Filme darüber, muss man aber nicht anschauen. Wir haben die Bibel, das genügt problemlos. Aber wir sehen hier, wir sind jetzt wirklich eben nicht mehr in der Türkei, sondern rübergegangen nach Griechenland, Mazedonien. Und jetzt sind wir im Vers 13, in dieser Stadt, nämlich Philippi. Da fällt jetzt auf, dass in Philippi, das war ja keine kleine Stadt, es war keine kleine Stadt von, in der Geschichte, aber es ist doch interessant, was es nicht hat in Philippi. Offensichtlich. Es hat keine Synagoge. Es hat keine Synagoge. Und man sagt ja, die Bibel sagt das nicht, aber man sagt halt im Judentum, es muss für eine Synagoge muss ein sogenanntes Minyan sein. Also Minyan, 10. 10 Männer, die müssen sich dann wie ein Fußballclub so halten. Ja, irgendwo haben es die alle, ja. Wie ein Fußballclub halten und dann konnten sie eine Synagoge gründen. Aber Synagoge ist auch nicht biblisch, aber es kommt in der Bibel vor. Aber nicht alles, was in der Bibel vorkommt, ist biblisch. Muss man auch wissen. Aber Synagogen gab es erst, habe das auch gelesen, nach der babylonischen Gefangenschaft. Nach der babylonischen Gefangenschaft gab es dann in Israel, aber nicht nur in Israel, auch in Zürich haben wir Synagogen. Also das ist, dieses System hat sich dann, das steht sogar irgendwo, Moses hat alle Zeit solche, die ihm predigen, in Synagogen. Also rund um den Erdball gibt es Synagogen.
Es war ja auch klar, nachdem sie durch den Nebukadnezar den Tempel verloren hatten, den ersten, und verschleppt wurden. Was sollten sie machen, wenn sie anbeten wollten? Gut, sie konnten zu Hause beten, aber der Mensch ist halt so, er trifft sich. Wir haben ja auch diese Kirchengebäude als Christen. Ja, auch wenn wir das nicht geboten haben, wir sollen uns versammeln, aber nicht, wir sollen keine Kirchen bauen, das steht nicht da. Das kann man machen, aber es steht nicht da. Und so ist es auch bei den Israelis gewesen, bei den Israeliten. Die haben sich eben dann in Synagogen versammelt, anscheinend, und haben das auch mit Gebäuden versehen, also mit Gebäuden, ja, wo sie dann auch wahrscheinlich die Tora und andere Schriften gelagert haben und dort gelesen haben. Denke ich mal.
Es kann auch sein, hier im Vers 13, 14, dass wir eine Zusammenkunft von Witwen haben. Von Witwen haben, weil Männer werden nicht erwähnt. Und das könnte gut sein. Witwen. Und wo kommen die zusammen? Eben nicht in der Synagoge, sondern am Fluss. Wunderbarer Ort. Und wer hat sie dort getroffen? Paulus. Geht doch.
Ich habe eine Sekunde gedacht, die haben vielleicht beim Wäschewaschen oder trocknen, aber nein, es war ein Ort des Gebets, es steht ja auch da, wo es gebräuchlich war, Vers 13, das Gebet zu verrichten, und zwar am Sabbatjahr. Und das ist eine Gelegenheit dann eben, sonst ist er halt in die Synagoge gegangen und jetzt hat er eben die Damen getroffen, die ja auch offen waren für diese Botschaft.
Wäsche waschen ist sicher eine gute Gelegenheit, fürs Evangelium zu verkündigen. Und dann sieht man rein äußerlich, also praktisch, zuerst hat der Paulus was gemacht? Ein Bema aufgerichtet, oder? So einen Richterstuhl, damit er dann richtig zünftig predigen kann. Oder ist einfach abgesessen und hat zu den Frauen geredet. Wenn man nur denkt, was heute alles unbedingt sein muss in Zusammenkünften, was unbedingt sein muss. Also mindestens Verstärkeranlage und nicht die billigste und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht vorsehen. Aber wir sehen, wie ganz einfach der Apostel Paulus, er setzt sich nieder und redet zu ihnen.
Ich bin jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, es steht auch irgendwo, er war ja Zeltmacher von Beruf. Und ich denke mal, wenn er da gearbeitet hat, wahrscheinlich im Freien, offen, vor irgendwelchen Häusern oder so, oder vor Zelten, da gab es immer mal wieder eine Gelegenheit, wo er was sagen konnte. Und das hat er dann auch bei der Arbeit wohl gemacht. Und so ist er eben zu den Frauen hingekommen, die selbst gearbeitet haben, und hat mit denen geredet, oder gebetet haben, ja, das war ja Sabbat. Ja, und selbst wenn sie Wäsche gewaschen hätten, wäre es auch möglich gewesen.
Ja, meinst du im Ernst, Wolfgang, dass der Apostel Paulus nebst dem Predigen noch gearbeitet hat?
Aber Jesus hat ja gesagt dann zu den Juden, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, oder? Eben weil die Juden eben 10 mussten sie haben oder irgendwie. Ja. Eben darum wahrscheinlich das. Aber hier sind sie ja zusammengekommen quasi noch auf jüdischem Boden, oder? Aber haben gebetet und die Lydia, die Purpurkrämerin, welche Gott anbetete, die hat eben Gott angebetet, oder? Das sind sicher Gläubige gewesen, oder? Und so hörte sie zu, oder? Dann hörte sie zu, deren Herz der Herr auftat, dann, oder?
Ja, das sieht man eigentlich sehr schön, dass die bereit war und mit den Worten vom Apostel Paulus konnte Gott dann das Herz der Lydia auftun, weil sie eben dann, ja, es wird nicht gesagt, aber sie ist wahrscheinlich umgekehrt und hat die Botschaft im Glauben angenommen. So würde ich das mal beschreiben. Sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde, und da wurde sie gleich getauft, ihr Haus auch.
Also man sieht, die Lydia und andere haben geglaubt, bevor sie Christen waren. Übrigens Abraham auch. Der hat ja auch geglaubt, aber war nie ein Christ. Aber nachher ließ sie sich taufen. Und dann wurde sie sicher vom Apostel Paulus ein wenig in die christliche Lehre eingeführt. Aber vorher war sie keine, aber eine Gläubige. Das haben wir noch mehrere in der Apostelgeschichte. Die waren gläubig, aber noch keine Christen.
Ich meine, das ist dann halt so, die wussten, dass sie Sünder waren. Die wussten, dass sie das Gesetz nicht halten konnten. Die wussten, dass Gott gnädig und barmherzig ist, wenn man ihm glaubt. Und ja, wenn jetzt der Apostel Paulus nie gekommen wäre, wären das Kandidaten ebenso wie der König David gewesen, doch errettet zu sein als alttestamentliche Gläubige. Aber sie hatte jetzt die Chance bekommen, wirklich die christliche Lehre zu verstehen und sich in diesem neuen Sinn zu bekehren und eben den Heiligen Geist zu empfangen, der seit Pfingsten eben verfügbar war. Und das ist eine andere Qualität.
dass sie sehr wahrscheinlich eine Witwe war oder einfach nicht verheiratet, geht daraus hervor im Vers 15, wenn ihr urteilet, dass ich dem Herrn treu sei, so kehret in mein Haus, in mein Haus. Und das zeigt doch, dass sie sowieso als Purpurkrämerin war sie nicht unterbemittelt. Die hatte schon Geld und die konnte in ihrem Haus Geschwister aufnehmen. So kann man sich das vorstellen. Und das können die meisten Geschwister. Es braucht keine Kirchengebäude, ganz gewiss nicht. Wenn es hat, ist okay, aber es braucht sie nicht. Wir haben keinen einzigen Satz in den Lehrbriefen, dass man Gemeindehäuser bauen muss. Wenn man es hat, ist okay, klar. Aber es steht nirgendwo, dass man das machen muss.
Ich muss gerade dran denken, weil ich es heute gelesen habe. Wir hatten es ja vor einiger Zeit auch besprochen, Kapitel 12, wo der Petrus aus dem Gefängnis befreit wurde durch übernatürliches Eingreifen eines Engels. Dann ging er in das Haus der Mutter von Johannes Markus. Also auch wirklich kein Mann erwähnt, sondern die Frau wird erwähnt. Und da waren auch viele, viele Leute da und Gesinnte und alles. Das heißt, ja, auch Cornelius hat ja sein Haus gehabt, wo sie sich versammelt hatten, die ganze Gruppe. Und nachher dieser, da kommen wir ja noch dazu, dieser Kerkermeister hat auch sein Haus gehabt, die sich möglicherweise nach seiner Bekehrung dann dort versammelt haben.
Es gibt wirklich eine schöne Parallelität. Lydia, also die Frau, die von Lydien kam, ist eine Gegend in Griechenland, die kam von Lydien, darum heißt sie Lydia. Und der Kerkermeister. Beide haben das so gesehen, dass das ganze Haus, ihr Haus wurde getauft. Also ihr Haus wurde getauft. Aber jetzt auch wieder nicht das Haus. Das wäre dann fast ein mormonischer Gedanke, oder? Sondern diejenigen, die alt genug waren, Einsicht zu haben, um Sünde zu erkennen. Das kann ein fünfjähriges Kind noch nicht. Zehnjähriger vielleicht, glaube ich aber nicht. Aber so ab 13, 14 Jahren beginnt es mit der Sündenerkenntnis. Und ich bin jetzt überzeugt, wenn im Haus von Lydia oder im Haus von dem Kerkermeister Babys waren oder Kleinkinder. Nee, die gehörten nicht zu denen, die getauft wurden.
Vielleicht noch eine Anmerkung zu dem Thema Purpurkrämerin. Also man kann das wahrscheinlich einordnen auf dasselben Gehaltsniveau wie Goldschmiede oder sowas. Weil das war wirklich ein ganz, ganz teurer, seltener Stoff, das Purpur. Und die Margen waren wahrscheinlich, wie bei allen Sachen, die mit Textilfarben am Anfang zu tun hatten, heute nicht mehr, aber damals, oder waren natürlich, die konnten schon ganz gut Gewinn machen und ein Vermögen ansammeln, wenn sie klug waren. Und das heißt, die war dann reich wahrscheinlich oder zumindest wohlhabend.
Also Purpur war extrem teuer, teurer als Gold, viel teurer. Der Farbstoff halt, ja.
Und Hans, das ist auch ganz klar. Als ich in der Chemielaborantenschule war, da hat uns Dr. Chaperon erklärt, wie man das macht, Purpur. Dazu brauchst du Taucher. Taucher, extrem gute Taucher. Und die holen dann diese Schnecken. Und dann gibt es einen chemischen Prozess. Und da darf man keine Fehler machen. Und darum ist es so kostbar, weil da ist, wie soll man sagen, ist Arbeit dahinter.
Ich glaube, das war auch typischerweise auf Könige beschränkt, auf wenige Würdenträger. Das konnte sich der normale Mensch ja überhaupt nicht leisten. Ja. Insofern, Purpur ist immer was ganz Exklusives. Und ich meine, deshalb hatten ja auch nachher gewisse Leute, die dann in Rom saßen und in den anderen Zentren der abgefallenen Kirche, ja, purpurne Gewänder, weil sie was darstellen mussten.
Israel hat ja für die Stiftshütte auch Purpur verwendet und sie haben ja aus Ägypten die Sachen erhalten, als sie dort über die Wüste zum verheißenen Land gingen. Da haben sie Ägypten wie beraubt, steht es. Sie gaben die Sachen ihnen, damit sie gingen. Sie wollten sie weghaben und so haben sie auch das Purpur erhalten von den Ägyptern.
Das heißt ja noch, eben sie hat sie dann eingeladen, oder? So kehrt in mein Haus ein und bleibet. Und sie nötigte uns, eben die Lydia hat sie eingeladen. Eben so ähnlich wie im Lukas 24 hat ja auch Lukas geschrieben, oder? Lukas 24 als bei den Emmaus-Jüngern, oder? Haben sie auch gesagt. Und sie nötigten ihn und sagten, bleibe bei uns, denn es ist gegen Abend und der Tag ist schon geneigt. Ein bisschen später sagten sie, brannte nicht unser Herz, als er uns die Schriften öffnete. Und bei Lydia auch, das Herz hat der Herr aufgetan. Bei Lydia hat der Herr, vielleicht ist es auch, merkt ein bisschen den gleichen Schreiber vielleicht auch, oder?
Weil Andi die Ägypter erwähnt hat, beim Purpur, habe heute Morgen, war jetzt ein Zufall, beim Fitness schaue ich ja immer Bibel, war ich im 1. Könige, und da gibt es einen Sohn nach Salomo, und was haben die Ägypter gemacht mit dem Besitz, das der Sohn Salomos hatte? Alles geraubt. Bei Salomo hieß es, Silber, was ist das? Das ist wie Dreck. Silber ist wie Dreck. Gold ist es, aber Silber bringt nichts. Aber bei dem Sohn vom Salomo und seinem Enkel, weil die kein Gold mehr hatten, mussten die Straßenschilder mit Eisen machen und am Abend, weil das Eisen knapp wurde, haben sie das Eisen reingenommen, die Eisen, die Schilder, die Straßenschilder, und damit das auch nicht noch geklaut wird. Aber nur zum Zeigen, so ein Besitz, den Salomo zugerechnet wurde, der kann durch Untreue in, ich weiß es nicht, 30, 40 Jahre habe ich jetzt so das Gefühl, kann das nicht rechnen, war alles weg, aber Rübis und Stübis weg.
Und Thyatira wird dann auch in den Sandschreiben erwähnt, also in Offenbarung 2, ab Vers 18. Und man setzt das auch immer gleich mit der katholischen Kirche, was auch stimmt. Also, und es gibt auch dort Gläubige, wie man das sieht, wenn man da liest. Nicht viele, aber doch einige.
Wir sind hier in der Anfangsgeschichte des Überganges Judentum, Christentum. Und da sehen wir vier oder fünf Mal, ich habe es jetzt vergessen genau zu zählen, aber vier oder fünf Mal Dämonenaustreibungen. Dämonenaustreibungen in der Apostelgeschichte, was es heute ja nicht mehr gibt. in der Hinsicht, warum, wenn sich jemand bekehrt heute, dann sind die Dämonen weg. Aber was haben wir hier? Wir sind eben in Griechenland und in der Apostelgeschichte, da werden einige Götter erwähnt. Apoll, Hermes und so weiter. Und hier diese Sache mit der Lydia, wo diese Wahrsagerin war, die hatte Verbindung mit dem Dämon Apoll, Apollyon, oder mit dem Dämon Apoll. Und warum hat der Apostel Paulus nicht einfach gesagt, ja, soll der? Er sagt ja gar nichts so Schlechtes über uns, oder? Er sagt ja, das sind Knechte Gottes des Höchsten, also bessere Werbung kann man ja nicht haben. Aber da sieht man die Weisheit, die der Apostel Paulus hat. Wir brauchen von Dämonen kein Zeugnis. Brauchen wir nicht. Wir brauchen auch von Weltmenschen kein Zeugnis. Brauchen wir nicht.
Also in Kolosser 1, Vers 13 steht ja, er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Also wenn sich jemand bekehrt, dann hat er den Heiligen Geist und keinen Dämon in sich.
Es gab auch mal, oder es gab öfters Anlässe, wo auch der Herr Jesus Dämonen begegnet ist und sie ausgetrieben hat. Und die haben ja auch geredet und er hat es immer unterbunden. Ich glaube, das geht in die gleiche Richtung wie hier auch. Also diese dämonische Welt darf kein Zeugnis sein für den Herrn Jesus oder für Christen insgesamt. Damit haben wir nichts zu tun. Die brauchen wir nicht. Und es ist, so schön das klingt, es ist immer falsch.
Der Geist, den diese Frau hatte, im Grundtext war ein Schlangengeist. Ein Schlangengeist, also ein Python. Schlangengeist, ein Schlangengeist. Und eben in Verbindung mit dieser dämonischen Gottheit Apoll. Ich habe das gelesen, steht nicht in der Bibel, aber es steht sicher auch in der Weltliteratur. Manchmal Interessantes. Und diese Art von Schlangengeist hat eben, und da sieht man dann, Geld gebracht. Man kann fast sagen, es geht halt alles irgendwo letztendlich um Geld.
Man sieht auch, so denke ich, dass der Paulus sich nicht mit finsteren Mächten einlässt, auch wenn diese finsteren Mächte anscheinend vordergründig etwas Gutes oder Wahres sagen. Er trennt sich da von jedem Art von Geist, der nicht der Heilige Geist ist. Und ich denke, das ist auch ein gutes Beispiel in Gemeinschaften und Versammlungen, dass man sich nicht mit einem falschen Geist oder Menschen, die falsche Geister reden oder hineinbringen wollen, verbindet. Auch wenn es vielleicht bei Evangelisationen ja oft der Fall ist, dass man versucht, Menschen zu gewinnen für den Herrn Jesus und fürs Evangelium. Aber eben der Zweck heiligt nicht die Mittel, könnte man da sagen, ja.
Ich darf eine Stelle aus dem 5. Buch Mose zitieren. Die ist ja bekannt, 5. Buch Mose. Das Kapitel 18 ist ja ein sehr wichtiges Kapitel, nebst dem Kapitel 13. Und einige Dinge, die man auch für später braucht. Vers 10. 5. Mose 18, Vers 10. Es soll keiner unter dir gefunden werden, der einen Sohn oder seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer gehen lässt. Keiner, der Wahrsagerei treibt. Kein Zauberer oder Beschwörer oder Magier oder Bannsprecher oder Totenbeschwörer oder Wahrsager oder der die Toten befragt. Denn ein Gräuel für Jehova ist ein jeder, der diese Dinge tut. Und um dieser Gräuel willen treibt Jehova, dein Gott, sie, also die Kananiter, vor dir aus. Und ich denke mal, das ist natürlich jetzt im Rahmen der Tora geschrieben. Aber die Tatsache, dass es Gott ein Gräuel ist, die stimmt auch heute noch, auch für uns.
Mehr so Korintherbrief war es ja ähnlich, oder? Die Korinther waren ja auch mit Götzen, also die Menschen dort verbunden. Darum steht da im 1. Korinther 10, also beim Brotbrechen, oder? Darum, meine Geliebten, flieht den Götzendienst. Und dann Vers 20, ich will aber nicht, dass ihr Gemeinschaft habt mit den Dämonen. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken und des Dämonen Kelch. Eben die hatten ja auch Probleme, oder, mit dem Götzenfleisch und so, oder? Und eben das bei den Korinther war es ähnlich, und da greift er ja auch auf 4. Mose zurück, oder? 4. Mose haben sie auf dem Berg, beim Gesetz, haben sie ja dort schon, als Mose auf dem Berg war und hat ein Götzen gemacht, oder? Ja, und später ja auch noch Götzen, 4. Mose, oder?
Problem ist, diese Welt von unten, das Dämonische, das ergibt sich ja schon aus dem, was zum Beispiel, was ich aus 5. Mose 18, Vers 10 bis 12 vorgelesen habe. Die kommt von allen Seiten rein. Also man kann gar nicht schnell genug gucken, kommt die rein, wenn man da nicht aufpasst. Und das ist einfach wichtig, dass man diese Dinge total von sich weist und mit denen nichts zu tun hat. Und es geht ganz subtil rein und dann ist es plötzlich da, so wie da Gemeinden plötzlich Yoga machen. Das ist genau dasselbe an Zauberei. Da kommen ja auch hinduistische Götzen rein, die dann irgendwann sich manifestieren bei diesen sogenannten harmlosen Dehnungsübungen. Plötzlich ist es da, die geistliche, das von unten, das Zeug.
Eine andere Sache kommt mir auch noch in den Sinn. Bei Israel, das als Israel lagerte und der Biliam es verfluchen sollte, aber es Gott nicht zuließ, er musste es segnen. Aber am Ende hat er ja durch eine List ja dazu gebracht, dass es Hurerei trieb und eben der Biliam als Bild, ähnlich wie hier, das geht nicht, dass eben so ein Dämon da Gutes spricht. Im Hintergrund sind sie doch gegen das Volk, so wie Biliam.
Dann sieht man auch später in Israel, da sind nicht einfach die Dämonen so gekommen und die Götzen. Nee, die haben sie geholt. Schaut mal bei Salomo. Ist da ein Dämon zu ihm gekommen, ein Götzenbild zu ihm? Nee, er hat es alle selbst geholt.
Frauen
mit Götzenbildern. Und wer hat ihnen Höhen gebaut? Nicht die Frauen. Der Salomo hat gebaut. Und da muss man sehen, es ist nicht immer, was von außen kommt. Häufig ist das, was aus unserem Herzen kommt. Und der Salomo wollte einfach.
Ich will es mal so sagen. In 1. Korinther 10, Vers 20 steht zum Beispiel, das ist so ein Paradevers für mich auch, also was die Nationen opfern, opfern sie den Dämonen. Und in Johannes 4, Vers 22, da sagt er selbst der Herr Jesus, das Heil ist aus den Juden. Also Also der Gott Israels kontra Götter aus den Nationen.
Satan kommt ja auch als Engel des Lichts und seine Diener als Diener der Gerechtigkeit, oder? Auch in die Christenheit, oder? Das, bei den Pfingstlern sieht man ja, da, ja das teilweise. Das geht ja bis ins Dämonische. Ich kenne ja das auch zu wenig, aber man hat ja schon Sachen gesehen unter dem christlichen Mäntelchen, so, also wirklich dämonische Sachen.
Beispiel ist das New Age. Da wird vieles unter dem Namen Christi gemacht und wird vermengt mit dem, was von unten kommt. Da spricht irgendein Jesus, irgendein schreibt ein Buch, Jesus Calling oder sowas, Sarah Young. Und das wird, ist dann das neue Evangelium für die Leute, weil es viel Geld bringt. Das ist aber alles von unten. Es geht also ganz fix rein, wenn man da nicht aufpasst.
Ich wollte noch fragen, das ist in Vers 17 kommt ja dieser Name vor, Gott der Höchste. Das ist an sich ein Name Gottes, der nicht so oft vorkommt. Ja, wohl in Psalmen oder so, aber im Neuen Testament nicht so oft. Bei Lukas einige Male und halt hier in Apostelgeschichte. Das ist sehr bemerkenswert.
Also man sieht, der Teufel, seine Dämonen, die wissen schon, die haben eine Verantwortung, dass Gott der Höchste ist. Das ist ein die müssen das ja bezeugen. Gott ist der Höchste. Und aufgrund von was wird man gerichtet? Aufgrund dessen, was man sagt. Und bei den Dämonen ist es so, aufgrund dessen, dass sie am Satan nachgefolgt sind. Oder werden sie gerichtet? Aber man sieht doch, die haben Einsicht, eine gefährliche Einsicht. Und wann kommen die? Sind jetzt die auf dem Jahrmarkt erschienen? Nee, zum Gebet. Da sind sie erschienen. Und da muss man schon sehen, wenn man denkt, ja, jetzt sind wir zum Gebet versammelt, da kann gar nichts passieren. Also wir haben das schon ganz anders erlebt, oder wirklich eins zu eins erlebt, fürchterlich, wie Menschen sich einschleichen zum Gebet. Es gibt keinen sicheren Ort.
Ich habe vorhin schon gesagt, diese okkulte Welt, die schleicht sich überall ein, wirklich von allen Seiten, wo man hinschaut. Und das muss einfach dann unterscheiden können. Ja. Und ich meine, diese Passage hilft, gibt uns schon Hinweise. Es ist sicher jetzt keine christliche Lehre, aber sie zeigt, wie Apostel Paulus mit solchen Situationen umgegangen ist. Und wir finden sie auch später dann detailliert ausgedeutscht, wenn man Korintherbrief zum Beispiel liest oder andere Sachen, oder schon zitiert Kolosser, dass man dann also wie man davon Abstand nimmt.
Ich habe mal erlebt, als wir noch bei den freien Brüdern waren, da waren wir bei einem Bruder eingeladen zum Wortbetrachtung, Gebet. Da waren immer so 10, 15 Leute. Das war in der Nähe dort, wo Daniel und Annemarie wohnt. Ich weiß jetzt nicht mehr den Ort. Also ich weiß die Person noch, Philipp Etter. Und in dieser Zusammenkunft habe ich etwas gesagt, aus der Bibel, einfach vorgelesen. Und dann ist ein Gast gekommen, nimmt mir meine Bibel, diese Bibel da, verreißt die mitten in zwei. Und da kann man nicht mehr reparieren. Kann ich auch sagen, nicht mehr. Verreist sie. Und was mich dann sehr stutzig gemacht hat, ist, dass der Philipp Etter gelacht hat. Und da war für mich auch schon ziemlich klar, wes Geistes Kind die sind.
Sinngemäß, da gab es mal einen, der hat ja gesagt, hat Gott wirklich gesagt. Dann wissen wir, woher es kommt.
Dann sieht man hier, also was der Apostel Paulus zu Recht gemacht hat, also diese Dämonenaustreibung, die hatte Folgen. Unglaublich schmerzhafte Folgen für Paulus und Silas. Oder unglaublich schmerzhafte Folgen. Und da müssen wir auch immer sehen, wenn man das Wort Gottes anwendet, gut, bei uns momentan wird man nicht so schnell ins Gefängnis kommen, aber man kann, auch in der Schweiz. Sagt nur am richtigen Ort etwas, dass ein Homosexueller oder eine Homosexuelle sich bekehren muss, weil sie ansonsten in die ewige Hölle kommt. Wenn man das am falschen Ort öffentlich schreibt, dann kann es in der Schweiz auch reichen für Gefängnis. Ja. Oder entlassen aus der Firma und so weiter. Also solche Dinge kann es in der Schweiz heute schon geben.
Also ist in diesem Punkt die Schweiz gar nicht mehr neutral, oder?
Weißt du, Neutralität. Wir wollen ja nicht politisieren, Valentin. Aber Neutralität ist einfach eine sehr intelligente Form von Heuchelei.
Mir persönlich ist es jetzt noch nicht auf heftige Weise begegnet beim Evangelisieren. Aber wenn ich jetzt mal so rumfrage oder schaue, Martin, du bist ja viel unterwegs, da kann auch einiges passieren, oder? Nicht jeder reagiert freundlich oder gleichgültig.
Wenn ich da schon etwas vorlesen darf, etwas weiter. Und da ist für mich die Frage entstanden, diese Menschen, welche Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die uns nicht erlaubt sind anzunehmen, noch auszuüben, da wir Römer sind. Was hat jemand eine Ahnung, was genau gemeint war, welche Gebräuche nicht erlaubt waren bei den Römern, die eben jetzt Paulus und Silas verkündet haben?
Also ich denke mal, die haben sich einfach was aus den Fingern gesogen. Das hat überhaupt keine Grundlage gehabt. Das sehen wir ja immer wieder in der Apostelgeschichte. Ich denke mal auch an Thessalonich. Ich denke mal, vielleicht sogar schon vorher, wo war das da in Kleinasien, wo der Paulus gesteinigt wurde. Das sehen wir in Ephesus später. Das sehen wir in Korinth. Da wird einfach dummes Zeug erzählt, verdreht, nur um die Leute schlecht zu machen. Da werden sozusagen haltlose Vorwürfe gemacht, die einfach erfunden sind und mit irgendwas begründet, worüber sich die Leute dann aufregen und der Gassenpöbel sogar dann anfängt zu randalieren. Das ist so die Masche, und das kannst du, glaube ich, relativ in ähnlicher Weise an verschiedenen Stellen in der Apostelgeschichte sehen. Das geht letztendlich bis zu Israel. Du findest überall Feinde des Evangeliums, die dann auch den Gassenpöbel oder die Massen benutzen, um richtig massive Demonstrationen des Aufruhrs zu machen. Bis hin zum Lynchmord.
Ich denke mal, das wird sein. Sie beschuldigen die beiden ja, dass sie ihre Kultur mit dem Evangelium zerstören würden, denke ich mal.
Das kann natürlich sein, aber ich denke, das war einfach ganz normales Mobbing, wie wir oft in der Apostelgeschichte finden. Ganz normales Mobbing, das muss gar keine Fakten haben, das braucht nur eine unbedarfte Zuhörerschaft. Eine Zuhörerschaft, die nicht rückfragt, oder? Die nicht rückfragt. Und ich glaube, Wolfgang hat noch etwas gesagt, und da möchte ich eine Stelle dazu lesen aus dem, was ist das, 1. Thessalonicher Brief, Kapitel 2. Und da sehen wir, wie das halt so gelaufen ist. Ich lese ab Vers 14, 1. Thessalonicher 2, 14. Denn Brüder, ihr seid Nachahmer der Versammlungen Gottes geworden, die in Judäa sind, in Christo Jesu, weil auch ihr dasselbe von den eigenen Landsleuten, also von den Juden, erlitten habt, wie auch jene von den Juden, die sowohl den Herrn Jesus als auch die Propheten getötet und uns durch Verfolgung weggetrieben haben und Gott nicht gefallen und allen Menschen entgegen sind. Ja, das ist im Prinzip das Programm Israels, auch heute. Alle Menschen entgegen, bis sie durch die Gerichte Gottes dann schreien um Hilfe zu dem Messias, dem Herrn Jesus Christus.
Ich habe bei Volvo gelesen, in den römischen Kolonien konnte man die Religion frei ausüben. Nur es war strengstens verboten, römische Bürger bekehren zu wollen. Das war wirklich ein Verbot vom Kaiser und das ging gar nicht. Vielleicht stimmt es sogar, weiß ich nicht.
Die Hand hatte mal irgendwann geschrieben, glaube ich, wenn die Christen den Absolutheitsanspruch des Herrn Jesus, den er zum Beispiel in Johannes 14,6 geäußert haben, hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist ja ein Absolutheitsanspruch, der alles andere ausschließt. Wenn sie dieses nicht gehabt hätten, sondern halt einer von vielen hunderten Göttern gewesen wären, hätten sie kein Problem gehabt. Weil ich meine, selbst die Inder tun einen Jesus zu ihren 330 Millionen Göttern dazunehmen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn wir aber sagen, es ist der Einzige, dann ist es vorbei.
Und dann auch noch zu dem Zeugnis in Anführungsstrichen von dieser besessenen Wahrsagerin. Man denkt zum ersten Moment, ja super. Aber wenn man genau liest, dann sieht man, aha. Ich lese jetzt mal, wie es wirklich steht. Wie es wirklich steht, da sagt sie, diese Menschen sind Knechte Gottes des Höchsten, die euch Weg des Heils verkündigen. In der Elberfelder, da haben wir kursiv der guten, angeblich guten Lesbarkeit, kursiv den Weg. Das war ja super. Aber das fehlt im Grundtext und sie zeigen es auch an. Und darum sage ich, eine gut lesbare Bibel ist immer falsch. Eine Bibel muss nicht gut lesbar sein. Eine Bibel muss wahr sein.
Eben dazu kommt irgendwie noch Vers 21. verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die uns nicht erlaubt sind, anzunehmen, noch auszuüben, da wir Römer sind. Ja, ich glaube, ich habe auch gelesen, dass langsam ein aufkommender Antisemitismus, wenn wie das Wort auch ist, einfach gegen die Juden. Ja, es ist ja auch bald Jahr 68, oder? Wo dann Jerusalem ja dann vernichtet wird, oder? Und ein Kaiser hat ja dann das verboten irgendwann, die Juden, die jüdische Lehre oder so, oder die Verfolgung, müsste ja das auch mal genau geschichtlich nachlesen, wenn man das überhaupt kann. Ja.
Und man muss sehen, fängt man beim Buch Richter an, wo gibt es aus den Nationen Freunde für Israel? Nie. Aber Gott hat die Nationen gebraucht zum Gericht von Israel, weil Israel Götzendienst gemacht hat. Aber die Nationen, damals im Buch Richter kannte noch niemand, übrigens ist das Wort Antisemitismus natürlich Blödsinn. Ist ja auch klar, völliger Blödsinn. Wenn die wüssten, was man meint mit Antisemitismus, dann müsste man alle Araber meinen. Das sind ja Semiten zum Beispiel und so weiter. Also Antisemitismus, das ist wie Holocaust. Ist auch so eine Holocaust ist eine Gotteslästerung. Ist doch kein Brandopfer gewesen, die Judenermordung. Aber so übernimmt man einfach Worte. Man muss sich richtig aktiv gegen das Übernehmen von Worten weigern, wehren. Ja.
Das Buch Esther sei auch noch erwähnt. Mit Haman, der war ja auch so einer, wollte auch am liebsten alle weghaben.
Mit diesem Römer-Argument ist natürlich ganz genial. Da stehen zwei römische Bürger vor ihm, das erfahren wir erst später wieder. Wir wussten ja, dass sie das sind, aber in dem Moment wird es nicht erwähnt. Später im selben Kapitel sehr wohl, als sie dann nämlich freigelassen werden sollten, heimlich, haben sie gesagt, nee, wir sind Römer, die haben uns keinen fairen Prozess gemacht. Aber zu dem Zeitpunkt wird das einfach auf doofe Weise benutzt, auf agitatorische Weise genutzt, um einfach Stimmung gegen die zu machen, aufzuhetzen, damit die ordentlich verprügelt und bestraft werden. Weil nämlich denen das Geld nicht mehr so in die Tasche rinnt. Das ist der einzige Grund. Es geht nur um Geld hier.
Und später, hier in Vers 21, da steht ja Gebräuche drin. Und ich meine, Gebräuche haben doch mit Kultur zu tun. Und da denke ich mal doch, dass das doch eventuell die Sache war, weswegen sie festgenommen wurden.
Ja, das kann wohl so sein. Ja, klar.
Also ich möchte ein bisschen widersprechen. Es sagt der Vers 19, als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Das war der eigentliche Grund. Und jetzt behaupten sie, die verwirrenden und verkündigen Gebräuche, die uns nicht erlaubt sind, anzunehmen, noch auszuüben, da wir Römer sind. Also ich bin fest der Meinung, das ist nur ein vorgeschobenes Argument. Es ist nicht das wahre. Der wahre Grund ist einfach, die haben keinen, da rollt der Rubel nicht mehr. Das ist alles. Und sonst gibt es keine Gebräuche, der Paulus gegen die da gepredigt hat. Das glaube ich nicht. Es war nur, dass die kein Geld mehr verdienen konnten.
Ich denke auch, dass das nur vorgeschoben war. Aber sie konnten ja nicht so öffentlich sagen, dass sie das wegen des Geldes das machten. Ne? Dann wären sie direkt aufgefallen. Sie mussten ja irgendeinen Grund finden, warum sie das so gemacht haben.
Ja, das ist so absolut d'accord. Das ist einfach die Masche. Man nennt es heutzutage Spin. Also man erfindet man hat einen Fakt, aber den dreht man völlig rum, bis er nicht mehr erkennbar ist und macht dann eine Geschichte daraus, dass sich alle furchtbar aufregen. Und das ist so wie ein Strohmann-Argument oder ja, ein Spin-Doktor, der eben sowas erfindet. Die Leute regen sich auf und das Ziel ist erreicht, die werden verprügelt und ins Gefängnis gesteckt.
So, wenn man in der Industrie ist, dann muss man ja oft in einen Kurs gehen, wie man mit Kunden redet. Und dann muss man lernen, etwas zu sagen, was man so nicht meint.
Das ist ja aber interessant. Wir haben ja jetzt gehört, Sie wollten ja das nicht zugeben, dass das Geld nicht mehr fließt. Aber das Wort Gottes deckt es ja auf. Wir lesen ja da ihr wahrer Grund, den sie hegten und eben ihren Vorwand, den sie laut aussprachen. Also das, was im Inneren des Herzens ist, das kehrt Gott nach außen. Das ist so wie bei Psalm 139. Der Gläubige weiß, dass Gott alle Gedanken an uns kennt und immer weiß, wo wir stehen. Und uns immer prüft. Aber der Gottlose, das sind wir jetzt im Psalm 10, der meint, es sehe niemand, was man tut im Verborgenen.
Und gerade das mit dem Gewinn, das geht ja sehr stark parallel mit dem, was wir später im Moment, wo habe ich es? Ab in Kapitel 19 dann lesen werden, wo dieser Silberschmied die Leute aufgestachelt hat. Und dann haben sie dann auch so eine Geschichte erfunden. Die haben auch gesehen, dass das Geld nicht mehr so läuft mit den Verkäufen von Silbertempelchen, wenn der Apostel Paulus so weitermacht. Da hat er die Leute aufgehetzt und die haben dann furchtbar geschrien und einen Aufstand gemacht. Es ist völlig losgelöst vom eigentlichen von der eigentlichen Ursache. Die Leute werden erbost, hier auch. Und dann müssen die Behörden was unternehmen. Dann werden sie geschlagen und ins Gefängnis gesteckt. Also Ziel erreicht, aber nur aufgrund eines äußerlichen, erfundenen Geschichte. Und es ging nur um Geld.
Ja, heute ist das nicht mehr so, oder? Da haben sie mit Ruten geschlagen, oder? Einfach ziemlich brutal wahrscheinlich, oder? Geschlagen und ihnen Schläge gegeben, warfen sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innerste Gefängnis und befestigte ihre Füße in dem Stock. Eben innerste Gefängnis noch die Füße angebunden, oder? Und zuerst geschlagen. Wenn man denkt, heute, wenn du ins Gefängnis kommst, dann bekommst du einen Fernseher, eine schöne Stube und ein Fitnesszentrum auch noch, oder? Eben wie es früher war, oder? Auch bis anhin, bis vor 100 Jahren, oder? Aber das ist richtig brutal, oder?
Geh mal in muslimische Länder, geh mal nach Nordkorea. Ich glaube, da ist es eher noch so wie hier.
Schrecklichste Land im Gefängnis ist Madagaskar. Fürchterlich. Vielleicht noch etwas ganz gut orientiert waren diese in Philippi nicht. Es geht ja um Paulus und Silas im Vers 19 und sie sagen, das sind Juden. Gehen wir aber einige Verse weiter. Nein, das sind Römer. Paulus und Silas waren Römer, muss man sehen. Und der Paulus war ein Türke. Und mit der Abstammung als Israelit war er letztendlich ein Benjaminit. Aber das waren beides Römer. Und das wird dann von denen, von Paulus und Silas klar dokumentiert, nachdem sie geschlagen wurden. Da haben sie geoffenbart, hallo, wir sind im Fall Römer. Beide.
Es wird nach dem Propheten Jeremia die Füße in den Stock gelegt. Da steht in Jeremia 20, Vers 2, da schlug Paschur den Propheten Jeremia und legte ihn in den Stock im oberen Tor Benjamin, das im Hause Jehovas ist.
Ich möchte auch noch eine Stelle lesen aus dem 2. Korinther. Und dort 2. Korinther 11, Vers 24, wo eben der Paulus uns etwas erzählt über seine Leiden. Von den Juden habe ich 5-mal empfangen, 40 Streiche, weniger einen. 3-mal bin ich mit Ruten geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch gelitten, 1 Tag und 1 Nacht habe ich in der Tiefe zugebracht. Ja, einfach nur so zum Sagen, das hat er nicht vergessen, dass diese Schläge.
Man darf und man muss auch klar sehen, Paulus und Silas, sie waren ganz besonders gestärkt vom Geist Gottes. Also wenn wir das durchmachen würden, ob einer von uns dann mitten in der Nacht Loblieder singen würde, also fordern darf man das von keinem, oder? Aber diese beiden, die waren ganz speziell vom Geist Gottes gestärkt, dass sie und lobsangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Ist auch interessant, man kann Gott Lob singen ohne Schlagzeug, ohne Gitarre und so weiter. Ganz interessant.
Wir dürfen ja auch mal, wenn man so diese ganze Geschichte, die hier erzählt wird, betrachtet, können wir ja auch eine Schlussfolgerung machen. Ja, sie mussten was ziemlich Schlimmes erleiden, aber was dann rauskam, das war herrlich. Da kommen wir noch dazu. Da haben sich Leute bekehrt, und zwar nicht wenige. Da ist eine ganze Gemeinde entstanden, die Gemeinde zu Philippi, und die haben später einen wunderbaren Brief erhalten. Also, darf man jetzt nicht übersehen. Insofern, ja, ich denke, gerade mit dem Wissen, mit dem Vorwissen Gottes, hat der Geist Gottes ja, da stand ihnen beide in all diesen Widrigkeiten. Ja.
Paulus hat ja auch gesagt im Philipperbrief, da war ja er ja auch im Gefängnis, oder? Aber er schrieb ja da von da aus einen Freudenbrief, also an die Philipper, oder an der Philipper, nicht in Philippi, oder an die Philipper. Eben Vers 18 heißt es in Kapitel 1, Vers 18, oder in Wahrheit Christus verkündigt, und darüber freue ich mich, ja, ich werde mich auch freuen, einfach, dass Christus verkündigt wird, auf verschiedene Art und Weise, oder? Und dann Vers 20 heißt es noch, wie alle Zeit, so auch jetzt, Christus hoch erhoben werden wird an meinem Leibe, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Oder er hat sich eben so hingegeben, oder völlig, oder einfach, dass das Evangelium läuft, oder fürs Evangelium.
Römer 8, Vers 28, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken, denen, die nach Vorsatz berufen sind, also zu dem auch, was Wolfgang gesagt hat.
Ein wunderbarer Vers. Ich warne aber davor, ihn falsch anzuwenden, oder nicht falsch, immer anzuwenden. Wenn zum Beispiel jemand im Spital liegt und eine Krebsbehandlung hat und Schmerzen ohne Ende hat und wir ihm das schön vorlesen. Also da würde ich einfach ganz ruhig dabei sein. Der Vers stimmt natürlich absolut. Aber man muss schon sehen, wenn Leiden da sind, Die wissen ja, die kennen den Vers. Man muss es denen nicht noch eintrichten.
Vielleicht darf man ihnen sagen, du weißt, auch in dieser Situation ist der Herr mit dir.
Ich hoffe, es bleibt noch Zeit, um eine Frage zu stellen. Und zwar Vers 25, um Mitternacht. Jetzt weiß ich nicht, wie weit darf man da gehen mit dem Bilderrahmen. Darf man vielleicht so ein Bild auf den Überrest machen, der da vielleicht auch in der schlimmsten Zeit dann auch so erinnert wird an unseren Herrn Jesus und eben so ihm schreit und eben dieser Zeitpunkt der Mitternacht in der schlimmsten Zeit der Drangsal plötzlich eben nachsinnt über den Herrn Jesus. Und ich weiß nicht, vielleicht gehe ich da zu weit, dass man da vielleicht auch diesen Aspekt darin sehen darf.
Auf jeden Fall ist schon gut, dass du sagst, der Überrest. Weil heute gibt es ja Leute, die nennen sich Mitternachtsruf. Also Mitternachtsruf Dübendorf, MNR. Eine fürchterliche Sekte geworden, fürchterliche Irrlehren. Galvinismus hoch 3. Und die nehmen Matthäus 25, Vers 1 als Schlagwort, Mitternachtsruf. Das zeigt, dass sie überhaupt nichts verstanden haben. Um wen geht es im Mitternachtsruf? Um Israel, sicher nie um Christen. Im Matthäus-Evangelium gibt es keinen einzigen Satz an Christen, nur für Christen, aber keinen an Christen. Aber das, weil du Mitternacht, ich bin jetzt gerade in den Sinn gekommen, und man kann natürlich immer an die irgendetwas ein Bild machen. Es ist halt immer gut, wenn man da noch Bibelstellen, 2, 3 hat, wo sich das erhärten würde. Ich persönlich mache das jetzt hier nicht. Aber man kann das, komm.
Ich hätte ein paar Verse anzubieten, was zu den Lobgesängen passt. Psalm 119, Vers 62. Um Mitternacht stehe ich auf, um dich zu preisen wegen der Rechte deiner Gerechtigkeit. Jakobus Kapitel 5, Vers 13. Leidet jemand unter euch Trübsal, er bete. Ist jemand gutes Mutes, er singe Psalmen. Oder noch 1. Petrus 4, Vers 13. Sondern insoweit ihr der Leiden des Christus teilhaftig seid, freut euch, auf dass ihr auch in der Offenbarung seiner Herrlichkeit mit Frohlocken euch freut. Ich denke, die passt so ganz gut dazu, diese Verse.
Ja, ich denke, für mich jetzt als Anwendung einfach, als sie im Innersten des Gefängnisses waren, also das war ja ziemlich weit unten, und in der Mitte, also irgendwie am dunkelsten, im finstersten Ort des Gefängnisses. Sie waren im Stock und dann war es noch mitten in der Nacht, also irgendwie so völlig in der Nacht mit dem finsteren Ort. Und jetzt kommt der Gegensatz, dass sie Lob singen dem ihrem Gott und die Gefangenen das hören, dieses Licht, das sie da ausbreiten. Weniger jetzt aber irgendwie an Mitternacht als Ausdruck, an anderen Stellen.
Ich schlage vor. Da kann ich noch was sagen.
Ja.
Ich habe zudem eigentlich interessant ist auch, was Petrus, wie es bei Petrus aussah, als er im Gefängnis war. Er schlief nämlich zwischen zwei Soldaten. Das drückt aber auch sein Gottvertrauen aus, möchte ich sagen. Also seine innere Ruhe vielleicht auch, ja. Und er wurde ja dann auch befreit, dann, ja. Das steht im Kapitel 12. Ab Vers 6 ungefähr kann man da lesen.
Mein Gedanke, den ich noch kurz sagen möchte, ist, es ist so richtig atypisch, was die machen. Andere hätten gestöhnt und vielleicht sogar geflucht. Die haben Lob gesagt. Also deswegen hörten die Gefangenen auch zu. Deswegen sage ich das jetzt noch, weil es dazu passt.
Dann fahren wir das nächste Mal bei Vers 26 fort. Wenn noch jemand mit uns betet.
Ja, Jesus Christus, wir danken dir für dieses Privileg, das wir haben, dass wir jederzeit wissen, dass du mit uns bist. An allen Tagen, in den finstersten Stunden. Aber wir dürfen auch wissen, dass du bei uns bist, wenn es uns besonders gut geht. Auch da verbergen sich Gefahren, besonders dann. Aber du leitest uns auch durch diese Zeit. Und so hilfst du uns, dass wir das, was wir gehört haben, in unserem Herzen aufgeht und dass wir es heraustragen dürfen und noch vielen mitteilen dürfen, dass du unser Retter bist und dass du auch ihr Retter sein willst. Und dass wir immer aufzeigen, dass die Errettung notwendig ist für jeden Menschen. Und auch dein Werk für alle erbracht wurde. Es muss nur daran geglaubt werden und zu dir umgekehrt werden. Ja, wir danken dir dafür. Amen.
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 Dann sehen wir uns am Sonntag oder nächste Woche donnerstags. Wünschen allen Geschwistern noch eine gute Nacht. Dem Herrn anbefohlen. Tschüss miteinander.
Gute Nacht.
Guten Abend.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht.
Gute Nacht
miteinander.
Gute Nacht miteinander.